Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, auch an denen, die im Livestream mit dabei sind. Ja, wer mich ein bisschen näher kennenlernen möchte, ich bin nach dem Gottesdienst noch da. Ich möchte den Schwerpunkt wirklich auf die Predigt legen. Ich danke auch für das entgegengebrachte Vertrauen und die Einladung, lieber Thomas. Und ich dachte, vielleicht könnte ich das ja gleich mal auf die Probe stellen, weil eine gute Anwendung von Jona, dachte ich, ist, ungehorsam zu sein. Und ich habe einfach einen anderen Predigttext gewählt. Was aber nicht der Fall ist. Ich bekenne, es ist heute das erste Mal, dass ich versuche, über ein ganzes biblisches Buch in einer Predigt zu predigen. Also das ist eine Herausforderung, der ich mich gerne gestellt habe. Und ich möchte euch gerne mit auf die Reise nehmen durch das Buch Jona. Ich habe mal geguckt, es braucht 8,5 Minuten, es durchzulesen. Und es braucht ein ganzes Leben, es zu verstehen, tiefer und auch zu leben. Und dann dachte ich auch an das Beispiel und Bild der Symphonie. Mir kommt das Buch Jona wie eine Symphonie vor. Eine Symphonie hat traditionell 4 Sätze und das Buch Jona hat 4 Kapitel. In einer Symphonie, da gibt es Harmonien und Disharmonien. Und das finden wir im Buch Jona. Es gibt Themen und es gibt Stimmungen, Rhythmen, all das finden wir im Buch Jona. Wir steigen direkt ein ins Buch Jona. Kapitel 1, Vers 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das ist der große Auftakt des ersten Satzes der Jona-Symphonie. Und ich vermute mal, die steht in G-Dur, weil es heißt, der Jona soll gehen. Auf und geh nach Ninive. Wie hat Gott gesprochen? Ich frage mich das manches Mal. Wir wissen es nicht direkt. Es muss aber so klar gewesen sein, dass der Jona wusste, hier spricht der lebendige Gott mit mir. Wir wissen aber, wie Jona reagiert hat. Er hat einen klaren Auftrag, nach Ninive zu gehen. Vielleicht könnten wir jetzt mal die Folien aktivieren. Ninive lag von da, wo der Jona lebte in Israel, östlich. Dort sieht man es auf der Karte. Also je nachdem, welchen Weg man geht, sind das ungefähr 800 Kilometer. Das war der Auftrag. Jona aber, so heißt es im Text, er ging nicht nach Ninive, sondern er ging in die völlig entgegengesetzte Richtung. Tarsis, das war damals wirklich das Ende der Welt. Das sieht man hier auf der Karte. Also mit anderen Worten, Jona war auf der Flucht vor Gott. Stellt sich die Frage, warum wohl ist Jona geflohen? Der Text selber gibt uns keine klare Antwort auf diese Frage. Mögliche Gründe. Also Ninive übrigens gibt es heute noch. Es ist eine Stadt im Nordirak. Hat ungefähr 3,2 Millionen Einwohner. Man muss aber wissen, dass damals Ninive stand für das verhasste Volk. Das Volk, das das Volk Israel verfolgt hat, wo Völkermord betrieben hat. Es war Feind. Es war ein Volk, das Angst ausgelöst hat. Heute würde man vielleicht von Al-Qaida, ISIS oder den Hussi sprechen. So haben Leute damals unter Jona reagiert, wo die Ninive gehört haben. Ich vermute mal, das Fluchtmotiv war Angst. Das war eine Berufung Gottes an Jona, die ihn definitiv aus seiner Komfortzone herausgeholt hat. Das Buch Amos in der Bibel, das Buch Nahum in der Bibel, das hat ein Thema und das ist Ninive. Das ist echt spannend. Und dort wird Ninive so beschrieben, in Kapitel 3, Vers 1 lesen wir: Weh der mörderischen Stadt, die voll Lügen und Räuberei ist und von ihrem Rauben nicht lassen will. Das war ein brutales Volk. Nahum hat über Ninive gesprochen, aber der war weit weg. Der war sicher. Und Jona bekommt den Auftrag zu gehen. Also Jona hätte vielleicht gesagt, kann man da nicht irgendwie in YouTube oder so, das gab es ja damals noch nicht, schicken. Er musste wirklich selber gehen. Und das war die Herausforderung. Jona floh, er floh vor Gott. Und ich frage mich, was das auch für Auswirkungen dann für Jona hatte. Auch hierzu ein paar Beobachtungen. Ich denke grundsätzlich, wenn wir von Gottes Auftrag an mich fliehen, dann geht das nicht anders, als dass ich Gott aus meinem Leben in diesem Bereich einfach verdränge. Ich möchte nicht, dass er diesen Raum hat. Und wenn wir das Jona-Buch mal von den Folgen her lesen, dann stellen wir Folgendes fest. Die Flucht vor Gott bedeutet immer Abstieg. Und das sehen wir, wenn wir das Buch Jona vor uns haben. Es bedeutet Abstieg nach Joppe, Abstieg ins Schiff hinunter, Abstieg ins Meer. Und Jona kam so durch diesen Abstieg auch an den Tiefpunkt von seinem Leben. Und was auch noch gilt, wir lesen das im Text, es ist ein kleines Detail, aber ein interessantes. Es heißt in Vers 3, dass Jona tatsächlich auch natürlich diese Schifffahrt bezahlen musste. Man muss aber natürlich wissen von der Geschichte des Geldes. Geld war damals gerade so eine Neuerfindung und der Jona musste Geld gehabt haben. Er hat seine Traumschiffkarte bezahlt und er hat sie vermutlich teuer bezahlt. Im doppelten Sinne des Wortes. Ein Tarsisschiff war nicht billig und er befand sich am Ende auf schwankendem Grund. Denn die erhoffte Traumschifffahrt ist zu seiner Albtraumfahrt für Jona und für die ganze Besatzung geworden. Wenn ich von Gott weglaufe, kann das Konsequenzen eben auch für andere Menschen haben. Flucht vor Gott, um mal bei dem Thema der Symphonie zu bleiben, das kann ganz verschiedene Variationen haben. Aber ein Grundthema, ich blende Gott aus, ich gebe ihm keinen Raum. Und was für Jona damals das Schiff nach Tarsis war, das sieht heute ganz anders aus. Und da kann ich mich fragen, bin ich auf der Flucht vor diesem lebendigen Gott? Fliehe ich vielleicht im Blick auf eine Beziehung, die ich in Ordnung bringen muss, weil ich weiß, da bin ich schuldig geworden. Und Gott sagt, geh. Oder beruft er mich in eine Mitarbeit hier vor Ort, ich möchte es nicht Männerchor nennen, das wäre vielleicht zu direkt, aber in einer anderen Art. Oder ist es vielleicht, wie du es einleitend sagtest, Thomas, Geld oder meine Karriere oder was ist es? Irgendetwas anderes, was dir wichtiger ist als das Reich Gottes? Oder ist es ein Einsatz in einem anderen Land, zu dem Gott mich beruft? Es gibt ein Thema in der Jona-Symphonie, das immer wieder vorkommt. Und das ist das kleine Wort groß. Das Wort groß müssen wir uns immer wieder groß anstreichen. Das kommt im Jona-Buch immer wieder vor. Es heißt am Anfang von Ninive, es ist die große Stadt. Wenn wir dann von dem Sturm lesen, heißt es wörtlich, es ist ein großer Sturm, den Gott hier auslöst. Wörtlich heißt es sogar, er wirft einen großen Sturm aufs Meer. Eine sehr bildhafte Sprache. Und nur kurz, ich habe gestaunt, was da auf dem Schiff im wahrsten Sinne des Wortes abgeht. Das ist so spannend. Zum einen sehen wir, jeder betet dort zu seinem Gott, heißt es. Also von wegen Pluralismus, da ist nichts Neues unter der Sonne. Die hatten damals ihre regionalen Götter für die Berge und für das Land und für diesen Bereich. Und hoffentlich ist da auch einer dabei, wo zufällig an einen Gott des Meeres glaubt. Das war, denke ich, hinter dieser Hoffnung. Und dann kommt eine paradoxe Szene. Der Kapitän ist gestresst. Und er überlegt sich, was soll ich machen? Und dieser heidnische Kapitän geht zum Prophet Jona und weckt ihn auf und sagt, wach auf und bete. Das ist doch paradox. Denkt man nicht, ein Prophet sollte wach sein und beten. Und ein heidnischer Kapitän benutzt Gott, um Jona aufzuwecken und zu beten. Ich finde das eine humorvolle Geschichte auch durchaus. Dann kommt das Losverfahren, um dann rauszukriegen, wer hat Schuld an dieser Misere? Also so war das damalige Denken. Und das Los fiel auf Jona und er gesteht, ich bin ein Hebräer, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und er bekennt, dass er auf der Flucht ist. Und dann heißt es in Vers 10, da begegnen wir wieder unserem thematischen Wort, die Matrosen fürchteten sich wörtlich mit großer Furcht. Und sie fragten sich, was sollen wir tun? Und Jona sagt, werft mich über Bord. Und er wusste, das ist eigentlich ein Todesurteil. Und hier eine interessante Beobachtung. Die Matrosen, und das denke ich waren hartgesottene Männer, die haben Jona erstmal nicht über Bord geworfen. Die waren, das finde ich so spannend in dieser Geschichte, die hatten mehr Erbarmen über den Propheten Jona, als am Ende der Jona über Ninive hatte. Seien wir vorsichtig mit Urteilen über andere Menschen, wer in der Gut- und wer in der Böse-Kategorie steckt. Das, denke ich, dürfen wir hier auch so lesen. Erst als die Lage aussichtslos erscheint, wird Jona über Bord geworfen. Das Meer wird still. Und die Matrosen haben bestimmt gestaunt, was da passiert ist. Und hier heißt es wieder, die Matrosen fürchteten Gott mit, nicht mit Furcht nur, sondern mit großer Furcht. Und ich frage mich am Ende von Kapitel 1, wie das wohl für die Leser der damaligen Zeit war. Das Meer wird still. Die Matrosen erkennen den lebendigen Gott, sie opfern ihm, es ist wie ein Gottesdienst auf dem Schiff. Und der Prophet Jona geht unter. Also ein spannendes Buch. Vielleicht im Rückblick von Kapitel 1 ganz kurz zusammengefasst könnte man sagen, Gott sagt, geh. Jona sagt, nee. Gott sagt, weh. Die Matrosen sagen, fleh. Jona sagt, kein Plan B, werf mich in den See. Und die Matrosen sagen, Kommen wir zu Kapitel 2 der Jona-Symphonie. Traditionell ist der zweite Satz einer Symphonie eher ruhig und getragen. Und ich denke, das passt sogar hier im Blick aufs Buch Jona. Denn hier wird es tatsächlich still. Und es wird nicht nur still, es wird auch dunkel. Denn Jona wird verschluckt. Und jetzt kommen wir zur Fischfrage. Ich weiß nicht, ob ihr gedacht habt, ich bin ja mal gespannt, was der Prediger zur Fischfrage sagt. Und ich sage euch nur so viel. Hängen wir uns nicht an der Fischfrage auf. Also es ist nicht auch, wie manche denken, ein Wal. Es heißt tatsächlich ein Fisch. Und ihr dürft raten, mit welcher Art und Weise der Fisch beschrieben wird. Es war ein großer Fisch. Hier haben wir auch wieder das Wort. Die Wissenschaft sagt, es gibt keinen Fisch so groß, der Mensch verschlingen kann. Ich möchte nur so viel sagen. Ich glaube, unser Gott ist groß genug, dass er auch einen Fisch groß genug machen kann, um einen Jona zu verschlucken. Aber ich glaube, die Aussage ist, wir dürfen uns nicht an dieser Fischfrage aufhängen, denn die Botschaft des Buches Jona ist größer als die Fischfrage. Ja, und dann ist es auch sehr interessant, den Blick auf diesen Fisch wieder. Also es steht hier, dass Gott diesen Fisch, und die Elberfelder übersetzt das sehr gut, bestellt, einen Auftrag gibt. Und dieses Wort wird an anderer Stelle benutzt, wo Gott einen Auftrag an Menschen gibt. Ist das auch nicht wieder eigentlich humorvoll? Sogar ein Fisch gehorcht. Also ich stelle mir das so vor, dass Gott zu dem Fisch spricht und sagt, lieber Fisch, da ist gerade ein Mensch ins Meer gefallen, schwimm in diese Richtung und dann nimm ihn auf, verschlucken, nicht kauen. Und dann bekommst du weitere Koordinaten von mir, wie es weitergeht. Und der Fisch befolgte diesem Auftrag von Gott, er gehorcht. Und Jona ist im Bauch des Fisches. Was macht er? Jona betet. Man hat ja auch nichts anderes zu tun. Ich meine, er hat ja wirklich viel Zeit und das mag auch so ein Hinweis auf uns sein. Vielleicht beten wir oft eben nicht so, weil wir so viele andere Möglichkeiten und Ablenkungen haben. Aber Jona ist am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Aber der Tiefpunkt war auch ein Wendepunkt für Jona. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 7, ich sank hinunter zu der Bergegründe, der Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich, aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Jona kam im doppelten Sinne an den Tiefpunkt seines Lebens, und zwar geografisch und biografisch. Und diese Tiefe, die kann auch verschiedene Namen in unserem Leben haben. Das kann die Tiefe der Depression sein, das kann eine Krankheit sein, das kann Arbeitslosigkeit sein, das kann eine Trennung sein, Abschied, gibt da viele Namen. Das heißt zu Jona, ich schrie zum Herrn, ich rief zum Herrn im Gebet. Und es klingt hier so, als würde Jona Psalmen drauf und runter beten, die er auswendig gelernt hat und die hier jetzt ihm zur Hilfe geworden sind. Ich habe heute Morgen eine Sprachnachricht bekommen von einem Freund, der eine Diagnose bekommen hat, wo es noch nicht sicher ist, was mit ihm los ist. Es klingt schon sehr herausfordernd. Und da fiel mir ein, und mir ist das sehr zu Hilfe geworden, dass man die Psalmen in drei große Bereiche einteilen kann. Es gibt die Psalmen der Orientierung und der Disorientierung, und da sind wir bei Jona. Er war in dieser Disorientierung, und da können uns gerade die Psalmen der Disorientierung eine große Hilfe sein, um durchzuhalten. Und dann gibt es die Psalmen der erneuerten Orientierung, und da wollen wir hinkommen. Es ließ sich viel sagen zu diesem Punkt der Tiefe. Ich möchte ihn nicht so im Vorbeigehen nur behandeln. Ich weiß, es ist ein sensibles Thema. Ich möchte das nur zur Ermutigung auch sagen. Zitat von Martin Buber. Er hat in den Erzählungen der Chassidim von einem Rabbiner erzählt. Und da heißt es von der kurzen Begebenheit: Ich gebe dir einen Gulden, sagt jemand zu ihm, wenn du mir sagst, wo Gott wohnt. Und er antwortete: Und ich gebe dir zwei Gulden, wenn du mir sagen kannst, wo er nicht wohnt. Gott wohnt auch in der Tiefe. Das hat er ganz deutlich versprochen in seinem Wort. Und an welchem Tiefpunkt vielleicht du persönlich auch in deinem Leben angekommen bist, allen Gefühlen, allen Erfahrungen zum Trotz, Jesus ist da. Jetzt kommen wir zum dritten Satz der Jona-Symphonie. Der Fisch bekommt eine letzte Anweisung von Gott, und er soll Jona, also das Wort, wo hier wörtlich steht, ist sogar noch krasser als ausspucken. Ich möchte das jetzt so nicht in den Wort nehmen, aber ihr könnt es euch denken. Also das ist ein sehr deutliches Wort. Ja, und dann ist Jona am Ufer, und nachdem er sich von Schrimps, Seetang, Krabben und was sonst auch der Fisch gegessen haben mag, befreit hat, da heißt es dann in Kapitel 3, Vers 1, und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Und Jona macht sich dann auf den Weg, also wenn man sich die Karte nochmal vorstellt, das war ein langer Weg vom Strand zur Stadt Ninive, die hier übrigens auch wieder als große Stadt Ninive beschrieben wird. Es ist eine Megacity, würden wir sagen. Wir lesen am Ende vom Buch Jona, dass die Stadt hatte 120.000 Einwohner. Es war eine große Stadt. Und Jona geht durch diese Stadt, also drei Tagesreisen groß, so lesen wir. Und nach einer Tagesreise findet er scheinbar einen guten Ort für seine Predigt. Und ich habe mir so denken müssen, er hatte viel Zeit für seine Predigtvorbereitung. Thomas, manchmal wünschten wir uns so viel Zeit, ja. Diese Pilgerreise hat ihm viele Möglichkeiten für seine Predigtvorbereitung gegeben. Und dann denke ich, wow, also diese Botschaft von Jona, das ist wirklich schon besonders. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. 9 Worte bei Luther, 5 Worte in der hebräischen Bibel. Das war das, was er gepredigt hat. Und ich stelle mir vor, also ich lese das ein bisschen rein, aber prüfte selber, ich kann mir vorstellen, ich denke immer wieder, nicht nur was ich sage ist wichtig, sondern wie ich es sage ist wichtig. Also ich sehe hier keinen Jona, der mit Leidenschaft, mit Passion und mit einem Herz voller Liebe diesen Leuten in Ninive gepredigt hat. Ich denke, das war eher eine lasche, leidenschaftslose Predigt. Da kommt noch nicht mal Gott vor. Da kommt kein Wort von Vergebung vor, von Umkehr. Nichts. 40 Tage und dann wird Ninive untergehen. Und dann passiert eben dieses Große, was du angedeutet hast, Thomas. Eine der größten Erweckungsbewegungen oder Bekehrungsbewegungen in der Geschichte, würden wir uns auch wünschen. Ja? So eine kurze Predigt und so eine Wirkung. Aber Gott kann. Da kommt die ganze Stadt zum Glauben oder kehrt um. Selbst ja, heute würden wir sagen, der Ministerpräsident. Und auch hier wieder ein humorvolles Detail in der Jona-Geschichte. Also ich habe noch nie gelesen von Tieren, die umkehren. Ja? Aber in der Jona-Geschichte klingt das so. Also selbst die Tiere haben gefastet und die Tiere haben sich in diese Fastenkleider oder was das damals war, halt eben, oder die Besitzer haben sie darin gekleidet. Und das darf uns eine Ermutigung sein für heute. Und ich frage mich selber, traue ich diesem großen Gott zu, dass er Schlüsselpersonen zu sich zieht, die einen Einfluss haben auf andere Menschen? Ich denke, gerade auch wenn wir, du hast den Missionsauftrag auch angedeutet, Thomas, das ist so, so wichtig, dass Gott Schlüsselpersonen zu sich zieht, die den Einfluss haben auf andere Menschen. Und traue ich ihm zu, dass er nicht nur einzelne Menschen, sondern eine ganze Bewegung in Gang setzt. Wir lesen am Ende von Kapitel 3, wie Gott darauf reagierte, was in Ninive geschah. Wir lesen dort, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und tat's nicht. Hier ließ sich sehr viel sagen, was dieses Gott gereute es bedeutet. Aber ich möchte nur so viel sagen, am Ende des dritten Satzes der Jona-Symphonie, da hören wir den Schlussakkord der Gnade. Gott ist gnädig, er lässt Gnade vor Recht ergehen. So endet Kapitel 3. Und wir kommen zum letzten Kapitel vom Jona-Buch. Wir kommen zu Kapitel 4. Wir haben von Gott gehört, wie er reagiert. Wie reagierte Jona? Wir lesen, und es geschah, Kapitel 4, das aber verdroß Jona sehr und er ward zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Also ich habe mich gefragt, klingt denn die Reaktion von Jona nicht ein bisschen unreif? Also eher wie von einem 10-jährigen Jungen als von einem Propheten Gottes. Also hier gefällt mir die Bibel. Sie ist einfach schonungslos ehrlich, keine Kosmetik. Und wir müssen uns das mal vor Augen halten. Im Bauch des Fisches am Tiefpunkt seines Lebens betet Jona um Gnade, dass Gott ihn an diesem Tiefpunkt rettet. Und Gott ist ihm gnädig und er rettet ihn. Und jetzt, wo er sein Leben neu geschenkt bekam, will er sterben. Also ein Buch voller Paradoxe. Und Jona war dankbar, dass Gott ihm gnädig war, als er vor ihm floh und die Folgen seines Ungehorsams eben auch eigentlich verdiente. Und er freute sich an der Symphonie der Gnade für ihn. Aber als er die Symphonie der Gnade im Blick auf die gehassten Niniviten hörte, da war er stinksauer. Worüber? Weil Gott so gnädig ist. Jona spricht hier einer der großen heiligen zentralen Texte im Alten Testament über das Wesen Gottes an. Und wir lesen dort, Herr, Herr, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist Gottes Wesen. Ich wurde in der Vorbereitung, ich habe damals in keinem Männerchor gesungen, sondern in einem Jugendchor. Und wir haben damals das Jugendchorlied geschmettert, Gott ist anders als du denkst. Gott ist größer als du denkst. Viel größer als du denkst. In dein System passt er nicht hinein. Und Jona hat viel über Gott gewusst. Sehr viel. Aber er hatte immer noch ein falsches Gottesbild. Und er ging davon aus, meine Feinde sind auch Gottes Feinde. Und ich komme jetzt zu einer ganz zentralen Aussage in der Predigt. Also ich erlaube mir mal das freundliche, respektvolle Du. Wenn du nur das eine mitnimmst, das ist mir immer wieder bewusst geworden, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen, auch noch die Bibel zu verstehen. Und das ist diese Aussage. Mangelnde Gotteserkenntnis ist die Wurzel aller weiteren Sünden. Das ist eine ganz zentrale Aussage. Wie wir Gott verstehen und erkennen, wer er ist, das hat einen Einfluss auf mein ganzes Leben. Und ist es nicht erstaunlich? Matrosen müssten Jona dazu auffordern, zu beten und zu erkennen, den lebendigen Gott, der den Sturm stillt, und der Mann Gottes ist auf der Flucht. Die Menschen von Ninive bekommen vermutlich eine der kürzesten und leidenschaftslosesten Bußpredigten zu hören und kehren um. Es scheint mir so, als hätte Gott mehr Herausforderungen und Schwierigkeiten mit Jona als mit den Matrosen und mit den Leuten in Ninive. Und das wirft auch einen Schatten voraus auf Jesus. Bei Jesus war es doch so, die Bettler, die Randfiguren, die Ehebrecher, die Prostituierten, diese Menschen waren es, die Jesus angezogen hat. Aber es waren die Geschulten, die scheinbar reifen Gläubigen, mit denen er immer wieder scharfe Auseinandersetzungen hatte, weil ihnen die Ehre bei den Menschen lieber war als die Ehre bei Gott. Und auch das ist erstaunlich und für mich auch ermutigend. Dieser gnädige und barmherzige und treue Gott geht auch dem Jona mit hartnäckiger, konsequenter Liebe nach. Und Gott fragt dann Jona, wie reagiert der denn auf Gottes Gnade? Und typisch Mann könnte man sagen, Jona schweigt. Er zieht sich zwar nicht in die sprichwörtliche Höhle zurück, sondern am Rand von Ninive, um dann zu sehen, wie es weitergeht. Wir kommen jetzt an den Schluss der Jona-Symphonie, die nochmal an Dramatik zunimmt. Gott lässt dann diese Staude wachsen. Es heißt, dass Jona sich darüber freut. Und auch hier haben wir wieder unser kleines Themenwort. Er freute sich mit großer Freude. Und dann lässt Gott aber über Nacht diesen Wurm kommen und er lässt die Staude sterben. Und dann kommt auch noch eben dieser Ostwind dazu. Es ist eine Zeichenhandlung. Gott hat immer wieder Propheten gebraucht, um Zeichenhandlungen zu schicken, damit Menschen verstehen, weil Worte oft nicht reichen, was Gott sagen will. Also da gibt es die kuriosesten Zeichenhandlungen. Also der Hesekiel musste mal für über 300 Tage auf einer Seite nur liegen. Der Hosea musste eine Prostituierte heiraten. Jeremia musste ein eisernes Joch tragen. Das waren bildhafte Worte. Und das ist die einzige Stelle im Alten Testament, die ich sehen kann, wo Gott eine Zeichenhandlung für einen Propheten braucht. Und das war die Staude. Und die Staude spendete Schatten. Und auch hier, das ist wieder ganz tief gefüllt mit Bedeutung. Schatten hat in der Bibel eben auch symbolische Bedeutung. Natürlich in der heißen Landschaft dort war das auch ein Schutz, damit man keinen Sonnenbrand und Sonnenstich bekommt. Aber der Schatten war immer auch Symbol für Schutz und Schutz vor Feinden. Und diese Staude wächst empor und Jona wünscht sich, dass Ninive runtergeht. Und die Staude geht auch runter. Und das ist sehr interessant, was hier offenbart wird. Denn hier wird etwas wirklich wie eine, fast wie Bosheit auch im Herzen von Jona offenbart. Bosheit ist ein weiteres Schlüsselwort übrigens in Jona. Die Stadt Ninive wird wegen ihrer Bosheit immer wieder genannt. Aber sie kehrt auch um von ihrer Bosheit. Und da kommen wir auch wieder Jona sehr nah. Ich musste in der Vorbereitung an dieses Zitat von Alexander Solzhenitsyn denken, der gesagt hat, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft durch das Herz eines jeden Menschen. Das ist eben auch bei mir. Alle im Buch Jona waren abhängig von der Gnade Gottes. Die Matrosen, die Leute in Ninive, Jona, du und ich. Und wenn wir mal das Kapitel 4 uns so vor Augen halten, dann spüren wir hier die größte Dissonanz in der Jona-Symphonie. Und diese Dissonanz wird ausgelöst auf der einen Seite durch das Böse in dieser Welt, das Realität ist. Und auf der anderen Seite von Gottes Herz der Liebe, wo er diese Welt retten will. Und die Frage ist, wie lässt sich diese Dissonanz auflösen? Und dann hören wir die Stimme Jesu, wo er sagt, Vater, ich gehe, sende mich. Ich will Mensch werden. Ich will einer von ihnen werden. Ich will ihnen das Zeichen des Jona senden. Ich werde sterben für alle diese Schuld. Und ich werde wie vom Fisch verschluckt und nehme all das Böse der ganzen Menschheitsgeschichte mit. Aber ich werde wieder ausgespuckt und lebendig und das Böse übersiegen. Ich will gehen. Und so ist Gott. Da, wo ich rebelliere, da, wo ich schuldig werde, schuldig bleibe, wo mich das auf einen Tiefpunkt in meinem Leben bringt, aber ich dann umkehre und Buße tue, da stellt Gott mich wieder her und er vergibt mir und er sendet mich neu. So ist Gott. Und ich denke, das ist das Schlüsselthema, das Hauptthema der Jona-Symphonie. Gott liebt uns Menschen. Er liebt alle Menschen. Er liebt die Menschen in Ninive, er liebt Jona, er liebt Buddhisten, er liebt Muslime. Er liebt die traumatisierten Menschen, von denen es viel zu viele in dieser Welt gibt. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, ob vielleicht nicht die traumatisierte Welt das größte Missionsfeld unserer Zeit sein kann. Sehr herausfordernder Gedanke. Er liebt die Depressiven, die Geschiedenen, die Alleinerziehenden, die Reichen und Armen, Alte und Junge. Gott denkt eben nicht in dieser Kategorie wir und die anderen, ich und die anderen, wie wir es so oft tun. Und hier spielt auch die Gemeinde eine zentrale Rolle. Denn diese neue Gemeinschaft, die Jesus schafft, von der heißt es, ihr seid also jetzt nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zum Haus Gottes, zur Familie Gottes. Darum soll die Gemeinde der Ort sein, wo es keine Fremden gibt. Und wir kommen an den Schluss der Jona-Symphonie. Und die Frage ist, wie hat denn jetzt Jona darauf geantwortet, dass Gott so gnädig ist und Gott ihm das nochmal erklärt hat? Wir lesen in Jona 4, Vers 12. Und Jona erkannte sein falsches Denken, tat Buße, hüllte sich in Sack und Asche und kehrte um. Das steht bei euch nicht? Was habt ihr für eine Übersetzung? Ich habe die neue Jona-Übersetzung. Nein, nein, das steht da nicht. Ja, ihr habt, also das gefällt mir bei euch, Thomas, die haben die Bibel dabei. Also die sind sattelfest. Das steht da nicht. Die Jona-Geschichte hört mit einer Dissonanz auf, mit einem offenen Ende. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Die Jona-Symphonie endet mit eben dieser Disharmonie. Ich wurde an einen Bericht erinnert von dem Komponisten Johann Sebastian Bach. Er war im Haus, im Bett schon, und jemand hat gespielt, auf dem, was auch immer, Spinett oder was er im Haus hatte, und hat aber dann mit einer Disharmonie aufgehört, einen unaufgelösten Akkord. Das hat den Johann Sebastian Bach so aufgeregt, er ist aufgestanden und hat erst den richtigen Akkord gespielt und konnte dann schlafen. Und darum ist das Ende vom Jona-Buch keine schlechte Erzählkunst. Im Gegenteil, es ist meisterhaft. Denn Jona 4, Vers 11, das sind wir, das bist du und das bin ich. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Es soll uns zum Aufstehen bewegen, wie damals den Johann Sebastian Bach. Es ist eine Brücke zu mir und ich muss ehrlich bekennen, das Buch Jona ist mir in der Vorbereitung teilweise unbequem nahegekommen, aber heilsam nahegekommen. Und das ist gut so. Und ich frage am Schluss, einfach zusammenfassend und auch ganz persönlich und prüfend vor diesem lebendigen, barmherzigen Gott, wo laufe ich Gottes Auftrag davon? Wie reagiere ich auf Gott in der Tiefe meines Lebens? Und was ist mein Gottesbild? Zur Ermutigung. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Jona als Name bedeutet. Weiß das jemand? Habe ich Taube gehört? Taube. Jona bedeutet übersetzt Taube. Und ein Rabbiner hat mal Folgendes über den Namen Jona gesagt. Und das finde ich so ermutigend. Und das möchte ich an den Schluss stellen. Die Taube hat die Eigenschaft, dass sie stets an den Ort zurückkehrt, wo sie daheim ist. Gleichgültig, wie weit sie davon entfernt sein mag, immer findet sie den Weg zurück. Und das ist die Einladung vom Buch Jona, nach Hause zurückzukehren, zum himmlischen Vater. Und ich möchte schließen mit einem Gebet, wo ich sehr passend finde und das Buch Jona im Gebet abschließt. Ich bete. Und wer möchte, der kann dieses Gebet auch gerne, ich habe es hier vorne im Herzen, mitbeten. Du Gott, zu dem wir einfach Vater sagen, wir sagen oft, wir stünden in deinem großen Heer. Wir singen dir Gesänge, doch unser Herz bleibt leer. Wir glauben deinem Worte und sind von Furcht umstellt. Wir bitten dich um Segen und tun, was uns gefällt. Wir nennen dich den Richter und brechen frech dein Recht. Wir wissen um Erlösung und sind so oft noch Knecht. Wir singen von der Liebe und fliehen des Bruders Not. Wir glauben an das Leben und fürchten doch den Tod. Du aber wirst nicht müde und trägst uns in Geduld. Gibst uns von deinem Leben, vergibst uns unsere Schuld. Löst du uns von uns selber und mach uns für dich frei, dass Leben und Bekenntnis zu deiner Ehre sei. Amen.